als er mich, ich glaube, ach, das ist schon länger her, darum gebeten hat, diesen Vortrag zu halten über kritische Theorie über Antisemitismus, habe ich, glaube ich, spontan zugesagt, jawohl, mache ich. Aber als ich dann mit der Arbeit begann, habe ich bemerkt, dass es mir schwer fiel, darüber zu reden, also einen Vortrag darüber zu halten. Schwer fiel deswegen, weil ich einfach so richtig keine Lust hatte. Das hängt also damit zusammen, in meiner Berufstätigkeit habe ich sehr viel über andere Leute referiert und eigentlich machen mir Referate keinen Spaß. Und nun hatte ich zugesagt, also nochmal wieder ein Referat zu machen. Und ich kann nicht mehr gut arbeiten, wenn mir Sachen keinen Spaß machen. Und also wenn ich keine richtige Lust verspüre, das Ding auch fertig zu bringen, weil ich das schon x-mal gemacht habe. Und dann habe ich mich entschlossen, also es doch etwas anders zu machen und mir, das ist dann aber erst letzte Woche passiert, ein neues Thema zu stellen, woran ich mehr Spaß habe. Und das Thema habe ich dann genannt Emanzipation und Antisemitismus und habe dann einige Punkte dazu mir aufgeschrieben. Ich denke, das passt auch sehr viel besser, also passt auch sehr gut zu dieser Fragestellung, weil das ja über Emanzipation und kritische Theorie geht. Ich werde Ihnen also etwas, was mir also in der Kürze zu diesem Thema Emanzipation und Antisemitismus jetzt habe ich hier ein Mikrofon und ich benutze das gar nicht. Ich bin gar nicht sicher, ob Sie mich verstehen. Haben Sie mich verstanden? Viel besser jetzt? Ah ja, ist ja super. Also, ich habe das Thema geändert. Und das heißt also jetzt Emanzipation und Antisemitismus. Ich referiere nicht, sondern trage Ihnen meine Gedanken vor, sozusagen aus dem Geist der kritischen Theorie. Ich kann das eigentlich gar nicht anders. Ich bin kritischer Theoretiker. In den letzten Jahren geworden sozusagen. Und wenn ich also über Dinge nachdenke, dann geschieht das sozusagen immer auf der Grundlage der kritischen Theorie der Gesellschaft. Und deswegen möchte ich Ihnen also zu diesem Thema Emanzipation und Antisemitismus aus dem Geist der kritischen Theorie einiges vortragen. Ich habe das in zwei Punkte gegliedert. Das ganze Thema erstens die allgemeinen Grundlagen, wie die kritische Theorie sich diese Frage stellt, wie sie daran geht. Und dann habe ich mir ich glaube, mehr lässt sich nicht machen in anderthalb Stunden, einen Punkt ausgewählt, den ich etwas detaillierter behandeln will. Das ist mir etwas schwer gefallen, weil mich auf einen Punkt zu konzentrieren, weil es so viele gibt. Deswegen empfehle ich Ihnen, den ganzen Text, wenn ich ihn fertig habe, mal im Kritiknetz nachzulesen. Ich weiß nicht, ich glaube, der Handzettel ist hier schon rumgereicht worden. Mein Aufsatz wird so in 2-3 Wochen in schriftlicher Formulierung, so wie ich ihn mir vorstelle, fertig sein und dann im Kritiknetz eingestellt werden. Da können Sie den dann sozusagen in der perfekten Version lesen und nicht in dieser erstmal provisorischen Fassung, in der ich ihn jetzt Ihnen vorstelle. Die kritische Theorie der Gesellschaft in jener Form, wie sie Horkheimer, Marcuse, Löwenthal, Pollock, Neumann und der frühe Fromm, Adorno und andere in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts im Frankfurter Institut entwickelt haben, hat den Judenhass, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im mitteleuropäischen und deutschen Herrschaftsraum und in Osteuropa in der ideologischen Form des Vernichtungsantisemitismus zum herrschenden kulturellen Code avancierte, von Beginn an als Gegenbewegung zur individuellen und gesellschaftlichen Emanzipation von Herrschaft angesehen und entsprechend thematisiert. So stellt Adorno in der Dialektik der Aufklärung kurz und bündig fest, die individuelle und gesellschaftliche Emanzipation von Herrschaft ist die Gegenbewegung zur falschen Projektion. gemeint ist mit der falschen Projektion, wie aus dem Kontext des Aufsatzes unmissverständlich hervorgeht, die antisemitische Projektion oder besser das Feindbild des Judenhassers von dem Juden. Ist diese Feststellung richtig, so bedeutet das, solange die gesellschaftliche Form des Zusammenlebens eine durch gesellschaftliche Herrschaft, in welcher Form auch immer, bestimmte und vermittelte Form ist und in eins damit die gesellschaftliche Bearbeitung der Natur zu menschlichen Zwecken, strukturelles Instrument der Erhaltung und Akkumulation von gesellschaftlicher Herrschaft ist, solange wird es auch mit systemischer Notwendigkeit die falsche Projektion auf den Juden geben. Und es wird sie insbesondere in Bestandskrisen der gesellschaftlichen Herrschaftsform geben und dann wird sie typischerweise umso unbändiger und maßloser ausfallen, je schwächer die reale Bewegung der individuellen und gesellschaftlichen Emanzipation von gesellschaftlicher Herrschaft ist. Ich stimme dieser unmissverständlichen Auffassung Adornos und Horkheimers von der Emanzipation von Herrschaft als Gegenbewegung zur falschen Projektion auf den Juden uneingeschränkt zu. Das gilt unabhängig davon, in welcher Form die falsche Projektion intellektuell rationalisiert wird. Also, ob in Form des biologischen Rassismus, des völkisch ursprungsphilosophisch argumentierenden Kulturrelativismus oder in religiöser Form durch Ableitung aus christlichen oder islamischen Glaubenssätzen oder in Form des Antizionismus, dem der Jude als Träger des völkerzersetzenden Geldsystems und in einem als Kultur- und Geistesjude gilt, der mit seiner giftigen jüdischen Kritik, in Anführungszeichen, alles Authentische, Echte, Ursprüngliche auf Integration und Versöhnung der Gegensätze ausgerichtete Denken zersetzt. Das Problem des Hasses auf den Juden ist übrigens, wie ich sogleich hinzufügen möchte, sehr viel älter als der Antisemitismus, der nur eine spezifische, die spezifisch rassistische Form des Judenhasses ist. Unter dem ideologischen Vorwand, eine rassistische Gegenrasse oder ein antivölkisches Volk zu sein, wurden die Juden erst seit dem 19. Jahrhundert verfolgt, nachdem die Aufklärung im Jargon wissenschaftlich angeleiteter Aufklärung, eigentlich naturwissenschaftlich in diesem Fall sogar angeleiteter Aufklärung, insbesondere in der deutschen Philosophie und Theologie, aber nicht nur dort, in Gegenaufklärung umgeschlagen war. Diese Projektform des Hasses auf den Juden ist gegenwärtig als Reaktion auf die von Nazi-Deutschland an den Juden begangenen Massenverbrechen gegen die Menschheit geächtet. Kaum ein Deutscher möchte, ganz unabhängig davon, wie er über Juden, insbesondere über Israel und den USA, die Wall Street, denkt, als Antisemit gelten. Aber so wie der negative Affekt gegen den Juden, diese antisemitische Projektionsform zugrunde liegt und auf Abführung drängte und der daraus unwillkürlich resultierende Impuls zur falschen Projektion auf den Juden sehr viel älter ist als die rassistische Rationalisierungsform dieses Affektes, so besteht auch dieser Affekt heute weiter, nachdem die spezifische Rationalisierungsform diskreditiert ist. Dafür spricht schon, dass der tiefsitzende Affekt, der mit der libidinösen Besetzung von gesellschaftlicher Herrschaft auf Ängste verbunden ist, nie wirklich selbstkritisch gegenüber dem sogenannten eigenen, der eigenen Kulturnation, der eigenen Religion, dem eigenen schaffenden Standortkapital, der eigenen Herkunftsfamilie und so weiter durchgearbeitet wurde. War der Jude mehr als ein Jahrtausend der geborene Antichrist und der Sohn des Teufels, nachzulesen in Johannes 8, so wurde er in der Neuzeit zunächst als Burg- und Hofjude, dann als bürgerlicher Liberalitätsjude und dann als Kultur- und Geldjude, schließlich als unorganisches, totes Volk und zuletzt bis 1945 als prototypisches Exemplar der angeblich von Natur aus unschöpferischen, der Natur entfremdeten semitischen Rasse, Gegenrasse, gesehen. Er taucht, nachdem nun diese falsche Projektion in Form des Rassismus tabu ist, in der Gegenwart wieder als Zionist in zweierlei Form auf. A. als internationaler Kultur- und Finanzzionist und B. seit Israel existiert, als nationaler Zionist, der den Juden, die kein ursprüngliches Volk seien und darum kein Anrecht auf Erdboden hätten, durch aggressiven Landraub und durch einen Nationalstaat als sicheren Hort für den internationalen Kultur- und Finanzzionisten verschafft hätten, von denen aus dieser seine weltumspannenden Machenschaften planen und organisieren kann. So sind die Juden. Ich halte es für wichtig, auf diesem Punkt mit solchem Nachdruck aufmerksam zu machen, weil nahezu alle Untersuchungen der kritischen Theorie zur falschen Projektion auf den Juden die spezifisch rassistische Form in das Zentrum der Kritik der spätkapitalistischen Aufklärung als Massenbetrug stellen. Das war auch gut so und war auch der historischen Situation angemessen, in der die Dialektik der Aufklärung und die Untersuchungen über den autoritären Charakter verfasst wurden. Denn zu jener Zeit, der Epoche des europäischen Faschismus und des deutschen Nationalsozialismus, war die Form der die Form des rassistisch argumentierenden, eliminatorischen Judenhasses in Europa kulturell hegemonial. Gerade diese Form des biologistisch argumentierenden völkischen Antisemitismus, das hatte ich ja schon gesagt, ist mit dem Sieg der Allianz der liberaldemokratischen Westalliierten und der Sowjetunion mit dem sogenannten, in Anführungszeichen, marxistischen Glaubensbekenntnis, Hitler, Mein Kampf, im Zweiten Weltkrieg, der rund 60 Millionen Menschen das Leben kostete, diskreditiert. Und es ist zu hoffen, dass das noch lange so bleibt. Das heißt aber eben nicht, dass diese rassistische Form der ideologischen Rassierung, dass mit dieser rassistischen Form der ideologischen Rationalisierung des Judenhasses, dieser als solcher bereits auch verschwunden ist. Nehmen wir die These Adornos, dass die falsche antisemitische Projektion die Gegenbewegung zur gesellschaftlichen Emanzipation von Herrschaft ist beim Wort, so spricht im Gegenteil alles dafür, dass die Gegenbewegung zur Emanzipation nur die Form ihrer intellektuellen Rationalisierung verändert hat. Denn nach wie vor ist die gesellschaftliche Organisationsform des Lebens durch ihre funktionale Differenzierung hindurch eine herrschaftlich organisierte Marktgesellschaft, in der sich die gesellschaftliche Herrschaft in Form der Reduktion der Träger der Menschen auf Träger und Agenten des Warentausches in der Form von Freiheit und Gleichheit versteckt. Sofern die Realabstraktion des Wertes auf die Arbeitskraft des Menschen übergegriffen und sich durch reale Subsumption der tätigen Arbeitskraft unter die Produktion des Kapitals zu einem quasi automatischen, sich selbst bewegenden und durch seine Akkumulation erhaltenden gesellschaftlichen Subjekts entwickelt hat. Die Entfaltung dieser objektiv in der Gesellschaft gelegenen, verselbstständigten Realabstraktion, Wert, Kapital, Geld und so weiter, läuft in ihrer Konsequenz auf die Zerstörung der Gesellschaft hinaus. Auch daran hat sich gegenüber der Zeit vor der ersten großen Weltwirtschaftskrise nichts geändert. Das stahlharte Gehäuse der Hörigkeit unter die systemische Rationalität des Kapitals existiert damals wie heute. Die dummmachende Hörigkeit ist seitdem durch die weitgehende Identifikation der Angestellten und Arbeiter mit sich selber als Produktionsmittel in Form von Humankapital noch gewachsen. Und von Leidenschaft, sich aus dem Gehäuse der Hörigkeit mit der Waffe der Kritik zu befreien, gibt es kaum einen Hauch. Wenn es weiter richtig ist, dass die Emanzipation von gesellschaftlicher Herrschaft hierzulande so gut wie stillgestellt ist, dann muss logischerweise die anti-emanzipatorische Gegenbewegung auf die Krise die falsche Projektion als Weltanschauung sehr gute Chancen haben. Die Projektion und die kulturelle Definition der derzeitigen historischen Situation, in der wir uns befinden, zu bestimmen, sehr gute Chancen hat, diese kulturelle Definition der Situation zu bestimmen. Und das, denke ich, ist heute auch tatsächlich so. Dass die Entwicklung der postfaschistischen Gesellschaften mit der ihnen von den Westalliierten aufgenötigten westlichen Demokratie eine solche Entwicklung nehmen könnte, haben kritische Theoretiker stets befürchtet. Gegenwärtig war ihnen allen immer nicht nur die staatlich angeordnete und generalstabsmäßig durchgeführte Massenvernichtung und der Eifer, mit dem die willigen Helfer der Vernichtung ihre Verbrechen ausführten, sondern auch, dass die antisemitische deutsche Volksgemeinschaft unter Führung der Nazis alles, was der rücksichtslosen wirtschaftlichen und politischen Ausbeutung in Gestalt moralischer Hemmungen, Ineffizienz, individueller Rechtsansprüche, universalistischer ethischer Imperative und so weiter im Wege stand, beseitigt hatte und unter dem Diktat der totalitären instrumentellen Rationalisierung bis in die letzten Kriegstage hinein alles, was nur ganz entfernt an Freiheit, Emanzipation, Nicht-Identität mit dem Zwangskollektiv erinnerte, mit kalter Inbrunst und abgebrühter Gleichgültigkeit liquidiert hatte. Diese Mentalität, das heißt die Identifikation mit der totalitären, funktional differenzierten Rationalität, die nichts gelten lässt, was nicht Mittel für anderes oder nicht funktional relevant ist und deren Träger schon damals die Rede vom individuellen Menschen für dummes Zeug und nur noch das effizient Operierende und sich durch seine effizienten Operationen auch unter Ausschaltung seiner Feinde als lebendiges System selbstbehauptendes Volk gelten ließ, du bist nichts, dein Volk ist alles, und die ihr entsprechenden Charakterzüge wie unkritische Faktengläubigkeit, abgebrühte narzisstische Selbstbezogenheit, der jedes und alles nur als Mittel des Interesses gilt und sonst nichts, Indifferenz gegen das Schicksal anderer Menschen, kollektiver Narzissmus als Massenkitt, sind aber nun nicht allein für das nationalsozialistische System und erst recht nicht für vormoderne Gesellschaften kennzeichnend, sondern sie entsprechen sehr viel mehr den gegenwärtigen globalisierten Marktgesellschaften, in denen die Emanzipation des Kapitals, die Emanzipation des Kapitals und der Warenform an die Stelle der Emanzipation der Menschen vom Kapital und der Warenform getreten ist und sie nahezu allesamt zu Managern der Vollstreckung des funktional differenzierten Systems rationaler Herrschaft geworden sind. Das geht, wenn ich mir so mal eine Nebenbemerkung erlauben darf, so weit, dass in dem Fachbereich für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, in dem ich rund 40 Jahre gearbeitet habe, bin ja schon mit 27 angefangen, das sind nur 38 Jahre gewesen, am Schluss, als ich Gott sei Dank ausscheiden durfte, nur noch Manager ausgebildet wurden. Street Manager, Social Work Manager, Familienmanager, ich weiß nicht, alles war Social Management und die Theorie war Esoterik. Ja, so modern sind wir also und das war schon mal so, ist aber heute Gott sei Dank in demokratischer Form so. Gegenwärtig waren Horkheimer und Adorno immer auch die Ergebnisse der empirischen Untersuchung des Frankfurter Instituts über Schuld und Abwehr, die 1954 erstmalig veröffentlicht wurden. Sie können die alle nachlesen. Diese Untersuchung im Band 9 der gesammelten Schriften von Adorno. Ja, im Band 9 der gesammelten Schriften von Adorno heißt Schuld und Abwehr. Sie hatten Adornos Befürchtungen über die Mentalität der Deutschen voll bestätigt, die sich wiederum weitgehend mit Herbert Marcuses Feindanalysen über die Deutschen deckten. Ach Mann, ich kann ja sowas nicht gut haben. Ja? Ich bin ja auch ein Deutscher. Und der Herbert macht eine Feindanalyse bei uns Deutschen. Deckten die Marcuse während des Zweiten Weltkriegs als Mitglied des amerikanischen Geheimdienstes angefertigt hatte, was ihm viele bis heute nicht vergessen wollen. Danach war zu erwarten, dass die moderne Mentalität der Deutschen die moderne Mentalität der Deutschen. Ihre unerschütterte Identifikation mit dem zur Totalität sich ausweitenden System der instrumentellen Vernunft, zusammen mit der weiter bestehenden Ressentiment geladenen kollektiven Narzissmus, also wir sind Deutschland. Eine wahrhafte Durcharbeitung des begangenen Unrechts verhindern würde, die diese Mentalität verändern und die Identifikation lösen könnte, sondern dass stattdessen umgekehrt die fortbestehende Mentalität instrumenteller Vernünftigkeit die Aufarbeitung in ihrem Sinn rational erledigen würde. Und zwar so, dass zwar das Faktum der Massenvernichtung der Juden und Zigeuner durch Nazi-Deutschland selber niemals in Abrede gestellt würde, denn so viel war den coolen, rational argumentierenden Vollstreckern, vor allen Dingen in den oberen Abteilungen, rasch klar, nämlich dass das Bestreiten dieses Faktums dem eigenen Aufstieg, Wiederaufstieg und dem Wiederaufstieg Deutschlands ungemein schaden würde. Aber dass dies Schuldeingeständnis dann sogleich wieder durch relativierende Rationalisierungen in den Dienst der Schuldabwehr gestellt würde und zu Selbstrechtfertigung auch mit fortwirkenden nazifaschistischen Einstellungen und alten und neu aufkeimenden Ressentiments gegen die Siegermacht auf der einen Seite, USA, und den Marxismus auf der anderen Seite, Russland, verschränkt würde, sodass am Ende doch wieder die alte Leier stehen würde. Am nunmehr geläuterten deutschen Wesen kann die Welt genesen. Oder soll sie sogar genesen. Die Ergebnisse des Gruppenexperiments 1945 bestätigten diese Befürchtungen. Die üblichen Rationalisierungen waren schon damals: Die Deutschen sind verführt worden und selber die eigentlichen Opfer. Das geht dann also so im Gruppenexperiment: Ja, die schändlichen Verbrechen sind durch Deutsche geschehen, aber es geschah ohne Absicht, ohne dass sie wussten, wie ihm wirklich geschah. Oder: Ja, es ist geschehen und das waren auch die Deutschen, aber es war das System als solches. Es war der Monopolkapitalismus zum Beispiel, als monopolkapitalistisches System, oder es war das System, das von selbst in diese Richtung der Judenvernichtung driftete, ohne dass einer was dafür konnte. Und ich habe kürzlich, vor Jahren mal in der Historikerdebatte dieses Argument unendlich oft wiedergefunden. Es war bei vielen Historikern sehr beliebt, also diese Drift-Hypothese. Das System als solches driftete in diese Richtung, ohne dass irgendeiner das wollte. Und dann eben war es eben so gedriftet und man konnte sich nicht mehr dagegen wehren. Was soll man dann auch machen? Oder zweitens, die anderen. Das ist also ein beliebtes Argument gewesen. Ja, ja, das ist alles passiert und wir sind wirklich schuld. Aber die anderen waren auch nicht besser. Ne? Aber die anderen, das sind vor allem die Amerikaner und seit Israel existiert auch die israelischen Zionisten. Das konnte man natürlich 1945, das Letztere war da noch nicht der Fall, da waren es nur die Amerikaner. In diesem Sinn wird unter Absehung von allen qualitativen Unterschieden bis heute der alliierte Bombenkrieg gegen die angeblich nur zivile deutsche Bevölkerung, gegen den millionenfachen Mord an den Juden in Form der rein quantitativen Aufrechnung der Zahl der Toten aufgerechnet, immer mit dem Ergebnis, eigentlich sei man doch quitt. Diese Argumentationsform ist mittlerweile zur richtig gehenden Standardformel geworden, zum Beispiel Dresden. Ne? Alljährliches Ritual, wo diese Aufrechnung eigentlich implizit immer passiert, ne? Oder in den immer wiederkehrenden Behauptungen, ach Mann, die ist so unendlich oft, habe ich die jetzt schon gelesen und die Bilder gesehen, Israel gleich Nazi-Deutschland, oder diese Bilder, Davidstern gleich Hakenkreuz, ne? Oder dieser Satz, die Juden tun den Palästinensern an, was die Nazis des Juden angetan haben, die nach einer Untersuchung, die sich des hiesigen Instituts von Seidmeier über 90% der Deutschen, dem die über 90% der Deutschen zugestimmt haben. Das alles ist zwar eine falsche, geradezu irre Konstruktion, aber wie ich Adorno zitierend schon sagte, Antisemitismus ist falsche Projektion. Sie dient in diesem Fall der Rationalisierung des begangenen Unrechts und existiert deswegen in der modernen Zeit eben wirklich nicht trotz, sondern wegen Auschwitz weiter. Aus dem Zwang, Auschwitz rationalisieren zu müssen. Drittens, eigentlich, das ist auch so ein beliebtes Argument, eigentlich, es ist nicht nur so, dass man quitt ist, sondern eigentlich, also wenn man es ganz genau hinsieht, also ganz scharfsinnig ist, sind sogar die anderen schuld und nicht wir. Dazu gehören dann Argumente wie, die Deutschen konnten nur so leicht verführt werden, weil sie durch die Alliierten in die Enge getrieben wurden, schrecklich in die Enge getrieben worden sind und von allen Seiten eingekreist waren. Russland, ja, wo übrigens auch die Juden an der Macht waren, ne, in der Revolution, die war ja ganz bolschewistisch, ne, mehrheitlich Juden, denkt nur an Trotzki und so weiter, ganz schlimme Sache. Und von den Westalliierten eingekreist, England, Frankreich, ne, überall saßen sie, Wall Street, da gucken die Juden raus und da gucken die Juden raus, ne? Schrecklich eingekreist. Ja, ich meine, in so einer Situation, da greift man zum letzten Strohhalm. Ja? Das ist einfach, man muss sich retten. Selbsterhaltung, um jeden Preis. Ja, und wer will einem das übel nehmen? Also, eigentlich waren die anderen schuld. Hätten sie uns nicht in diese schwierige Lage gebracht, hätten sie uns nicht so eingekreist, Versailles und so weiter, Schandfrieden, naja, wäre alles ganz anders gekommen. Schlimmer aber als diese Rationalisierung, wegen Rationalisierungsformen, die Adorno als Fortleben oder neu aufkommende faschistische Denkweisen in der Demokratie bezeichnet, nicht gegen die Demokratie bezeichnet. Dazu gehören solche Thesen wie, auch damals schon geführt und heute ganz modern, der Nationalsozialismus sei in seinen Anfängen doch eigentlich eine gute und richtige Idee gewesen. Die gute Idee sei aber durch den falschen Führer und seine Führungsklicke missbraucht worden. Das hätten die idealistischen Deutschen, die die gute Idee hätten verwirklichen wollen, aber nicht vorher wissen können. Im Resultat läuft diese Argumentation auf die Forderung hinaus, das Gute und Richtige, das der Nationalsozialismus gewollt habe, ein zweites Mal zu versuchen und es diesmal besser und anständiger zu machen. Diese Forderung wird übrigens nicht von rechts erhoben, nicht nur von rechts erhoben, sondern ist auch eine Forderung, die von links erhoben worden ist. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Das können Sie bei Barrow in Logik der Rettung nachlesen. Das ist 1994 erschienen. Da schreibt Barrow wiederholt, dass eben, stellt er diese These auf, dass der Nationalsozialismus eigentlich eine sehr gute Sache gewesen sei, dass er eigentlich einen Sozialismus, einen deutschen Sozialismus gemeint habe und dass das eben in die Hose gegangen ist durch die falsche Führung. Und die Verführung durch die falsche Führung. Und dass man Hitler retten müsse. Oder den Nationalsozialismus retten müsse. Also das eigentliche, gut gemeinte retten müsse. Und er nennt den Retter, der deswegen kommen muss, den Fürsten der Wende. Den ökologischen Fürsten der Wende. Und fordert dazu auf, es mit einem neuen 1933, Anführungszeichen, neuen 1933 zu versuchen. Weil nur das Deutschland noch retten kann. Von links. Nicht von rechts. Also Nabarro hatte damals volle Hörsäle, als er das Buch schrieb, in der Humboldt-Universität. Oder eine andere Forderung, in der in der nationalsozialistischen Bewegung sei das durch die Zivilisation verdrängte kollektive Unbewusste der Deutschen durchgerochen. Die Archetypen, C.G. Jung, Wotan-Archetypus, der an sich notwendige Durchbruch, weil niemand gegen seine Natur dauerhaft handeln kann. Die Deutschen haben nun mal solche Archetypen in sich. Dieser, und deswegen ist der Durchbruch ein notwendiger Durchbruch gewesen, gegen das kollektive Unbewusste der Deutschen nicht ernstnehmende Zivilisation sei gescheitert an der fehlenden Vermittlung mit den seinerzeitigen historischen Gegebenheiten. Und dann auch wieder das Argument, weil die dazu notwendigen geistigen und politischen Persönlichkeiten gefehlt hätten. Auch das ist ein ganz, ganz modernes Argument, wenn Sie esoterische Literatur kennen, mit der ich mich mal lange Zeit beschäftigt habe, die heute en vogue ist, dann sind diese beiden Argumentationsmuster durchgängig in der esoterischen Literatur vorhanden. Dieses Argument finden Sie zum Beispiel bei dem sehr bekannten Eugen Drewermann auch, der modernisierte C.G. Jung ist. Und wenn er sich überall, wo er auf den Nationalsozialismus zu sprechen kommt, stellt er eben auch diese These auf, dass der Nationalsozialismus im Kern ein Durchbruch des kollektiven Unbewussten gewesen sei. Und deswegen eigentlich eine gute Sache, wenn das nicht so durch die falsche Führung so missbraucht worden wäre. Und dass man deswegen diesen Durchbruch nochmal versuchen muss. Und das ist eine andere Version der Formulierung, dass man es nochmal mit einem neuen 1933 versuchen muss. Und dann können Sie jetzt also den Bogen drehen, also zu dem, was ich also jetzt zuvor gesagt habe, dass in dieser Krisensituation, wenn die falsche Projektion die Gegenbewegung zur Emanzipation von Herrschaft ist, dann müssen, und diese Gegenbewegung schwach ist, dann müssen solche, ja, anti-emanzipatorischen Bewegungen eigentlich an Stärke gewinnen. Und hier haben Sie diese sozusagen kulturbestimmende Gegenbewegung. Nur hat das in Deutschland, gibt es kaum Linke, die das begreifen, sondern es gibt viele Linke, die halten das selber noch für links, dieses Zeug. Barrow und Drewermann. Und das wird in linken Kreisen sehr stark rezipiert. Angesichts solcher Rationalisierungsmuster kommt Adorno zu dem Ergebnis, dass in der Bundesrepublik Deutschland mehr als der alte Nationalsozialismus, der explizit gegen die Demokratie gerichtet war, das Wiederaufleben des Faschismus in der Demokratie und im demokratischen Jargon, sozusagen, im Jargon der Rettung zu befürchten ist. Ich teile auch diese Ansicht Adornos, und möchte Sie in diesem Zusammenhang auf meine Publikation hinweisen, vom Faschismus zum neuen Denken, wo ich genau C.G. Jungs Theorie im Wandel der Zeit, wo ich an diesem Beispiel C.G. Jung, Drewermann, Eugen Barrow, Bhagwan, Osho und so weiter zeige, wie hier eine kontinuierliche Bewegung sozusagen faschistischer Denkmuster. C.G. Jung hat zwischen 1933 und 1939 ist aktiv für den Nationalsozialismus eingetreten, ist aktiv für die Ausschaltung der Juden aus dem Gesundheitswesen der Deutschen eingetreten, hat aktiv an der Kampagne mitgewirkt und so weiter, hat das bis 1939 durchgehalten, hat sich erst dann abgesetzt, es war ja auch dann deutlich, dass das nicht gut gehen würde. Also das Ganze habe ich dargestellt und habe dann also dargestellt, dass mit denselben Denkfiguren auch heute in der esoterischen Bewegung bei diesen Autoren, die ich gerade genannt habe, gearbeitet wird. Und diese Autoren meistens in Deutschland als links oder linksliberal gelten, obwohl es faschistische Denkformen sind, die sie heute reproduzieren. Aber das kann ich hier jetzt im Einzelnen nicht darlegen. Das würde zu weit führen. Wenn Sie daran interessiert sind, Sie können es für 10 Euro haben, es hat mal 27 gekostet oder 25, ich weiß nicht. Es ist auch ausverkauft, also Sie können es nicht mehr bekommen. Ich habe aber noch einen kleinen Restbestand, ein paar habe ich da hingelegt. So, nachdem ich im jetzt im ersten Abschnitt eben so die generelle Linie, ne, gezeigt habe, um Ihnen sozusagen die Perspektive beziehungsweise im Weber würde sagen, den Wertbezug zu eröffnen, der der kritischen Theorie zugrunde liegt und deutlich zu machen, wie sich das Problem des andauernden Judenhasses aus Sicht der kritischen Theorie stellt, möchte ich mich nun mit einem Thema, das mir hier und heute ganz besonders wichtig erscheint, ausführlicher befassen. Es handelt sich um den Unterschied und die Gemeinsamkeit zwischen dem traditionellen, biologisch argumentierenden Rassismus und dem verbreiteten ursprungsphilosophisch argumentierenden Kulturrelativismus, sowie um dessen Umschlag, das ist jetzt also eine sehr hart formulierte These, dessen Umschlag in den relativierenden Kulturrassismus. Ich gehe dabei von folgender Annahme aus, jetzt wiederhole ich mich ein bisschen, aber manchmal ist ja auch eine Redundanz ganz nützlich. Ich gehe dabei von folgender Annahme aus. Na? Rekapitulation. Wenn der Hass auf den Juden die Gegenbewegung zur Emanzipation von gesellschaftlicher Herrschaft ist und in einem der betrügerische Ersatz für sie ist, dann muss der dunkle Drang, zu dieser Ersatzhandlung zu greifen und dem Hass in einer als Befreiung rationalisierten Form freien Lauf zu lassen, in der gegenwärtigen krisenhaften Situation stark sein. War praktisch eine Zusammenfassung. Weiter muss der dunkle Drang zur betrügerischen Ersatzhandlung umso stärker sein, je mehr Personen um ihrer politischen Glaubwürdigkeit willen sich als emanzipatorische oder revolutionäre auf dem Markt der politischen Meinung glauben, in Szene setzen zu müssen. Je mehr also ihre Libido auf den Tauschwert ihrer Person als auf die Sache selbst bezogen ist. Oder aber sie aufgrund ihrer besonderen Charakterstruktur auf die Bestimmung des personalisierten leibhaftigen Feindes, den sie bekämpfen müssen, angewiesen sind, um sich selber ihrer reinen Identität zu vergewissern. So muss das eigentlich sein, ne? So müsste man das ja ableiten aus der Theorie. Zweitens sind aber zugleich die Äußerungen manifesten Judenhasses und insbesondere in seiner rassistischen Form verpönt. Und kein Deutscher, der bei Verstand ist, wird den Fehler begehen, sich öffentlich in dieser Weise zu äußern, selbst wenn er vor dem Juden Abscheu empfindet. Drittens, der Hass auf den Juden kann sich deshalb rational, nur im Gestus des Antirassismus und der Parteinahme für das wohlverstandene Interesse der Juden oder in anderer ideologischer Rationalisierung äußern. Also etwa in religiöser Form, als christlicher oder islamischer Antijudaismus, wie er etwa bei Augustinus, Luther, Fichte auf christlicher Seite formuliert ist, oder bei Al-Banna und Kutub auf islamischer Seite. Oder er kann sich in kulturalistischer Form als Lob auf die kollektive Differenz der Kulturen äußern oder, was auch eine Möglichkeit ist, als Kritik der gesellschaftlichen Vermittlung durch das Geldsystem, dessen Träger dann die Juden sind, oder auch seit Israel existiert und sich in mehreren Kriegen behauptet hat, die seine Feinde in der erklärten Absicht führten, es zu vernichten, als vorgeblich antinationaler Antizionismus. Auf all diese Punkte wäre einzugehen, und das ist auch wichtig. Ich muss mich aber, und das mache ich auch in meinem Aufsatz, ich werde diesen Text zu Ende schreiben machen, aber ich muss mich jetzt auf Zeitgründen auf einen beschränken und wähle deswegen das Lob der kollektiven Differenz der Kulturen als Thema aus. Die Frage lautet dann, kann es überhaupt einen Antisemitismus aus Achtung vor der Verschiedenheit der Kulturen und Völker, also einen antirassistischen Antisemitismus geben? Meine Antwort ist ja. Was sich in Deutschland als antirassistischer Respekt vor der Verschiedenheit der Kulturen oder als multikulturelle Toleranz versteht, kann als Rationalisierungsform für den alten, aus dem christlichen Antijudaismus herrührenden Hass gegen den Juden verwendet werden. Mehr noch, ich behaupte sogar, dass die hierzulande vorherrschende Form des Antirassismus, insbesondere in Form des Bannspruchs gegen jede radikale Kritik des politischen Islam als Islamophobie, das heißt als krankhafte, zwangsneurotische Nichtachtung der Verschiedenheit der fremden Kultur, die kulturell dominierende Rationalisierungsform des Hasses auf den Juden ist. Also ich behaupte, dass dieser Vorwurf der Islamophobie gegen Islam, der gegen Islamkritiker in der Regel erhoben wird, die kulturell dominierende Rationalisierungsform des Hasses auf den Juden ist. Begründung. Die Begründung dauert jetzt ein bisschen länger. Die Thesen sind ja immer ganz kurz, ne? Der traditionell biologisch argumentierende Rationalismus und Antisemitismus war ein hierarchisierender Rassismus, der die Menschen verschiedener Rassen, die anfänglich bei Fichte Urvölker genannt wurden, nach ihrem instrumentellen Wert bewertete. In der kapitalistischen Organisation der Arbeit, des modernen Betriebskapitalismus, also nach ihrem instrumentellen Wert bewertete, in der kapitalistischen Organisation der Arbeit, des modernen Betriebskapitalismus abstrakte Arbeit leisten zu können und das Potenzial zu disponierenden, das System managenden Herrenmenschen zu haben. Ich hörte dazu, wird man neuerdings an den Universitäten erzogen. Na? Diese Qualität zu erwerben. Unter dem Gesichtspunkt der mit gesellschaftlicher Herrschaft unlöslich verbundenen, bloß instrumentellen Vernunft oder Verwertungsrationalität werden die Menschen verschiedener Rassen und dazugehöriger Kulturen in eine Rangfolge ihrer Wertigkeit gebracht. Von hochwertigen Herrenmenschen in der vollendeten Gestalt des Arbeiters, Ernst Jünger, der Arbeiter, beziehungsweise, wenn man es im gegenwärtigen Jargon formulieren will, in der perfekten Gestalt des coolen, systemischen Leistungsträgers. Bis hin zum minderwertigen Humanausschuss, der sich nicht oder nur mit irrational hohem Aufwand in die Form verwertbaren Humankapitals bringen lässt und sich dann zur Gefährdung des Ganzen auswächst, wenn der Überflüssigen zu viele werden und diese auch noch auftrumpfend den Anspruch erheben, ihre unproduktive, ins rationale System nicht integrierbare Lebensweise ändern zu müssen, sondern dass sie so, wie sie sind, zu respektieren seien. Ich brauche wohl nicht hervorzuheben, dass diese Form des hierarchisierenden Rassismus mit dem Gedanken der einen Menschheit, der universalistischen Moral, der universell geltenden individuellen Menschenrechte von Grund auf unvereinbar ist. Diejenigen, die sich in dieser rassistischen Gedankenform bewegen, es war irgendwo jetzt ein bekanntes Buch auf dem Markt, da kamen solche Sachen, klangen da solche Sachen an, wird das freilich nicht besonders beeindrucken, weil sie eine Kritik, die diesen Maßstab zugrunde legt, als eine Kritik betrachten, die ein ihrer Denkform äußerlichen, fremden Maßstab zugrunde legt, den sie ohnehin nicht akzeptieren. Sie würden solche Kritik folglich als respektlos gegenüber den Maßstäben der eigenen Kultur zurückweisen. Deshalb ist es mir wichtig, Sie darauf hinzuweisen, dass ich diese rassistische Gedankenform auch ohne Bezugnahme auf solchen ihr äußerlichen Maßstab allein durch die interne Kritik als in sich widersprüchlich auflösen lässt. Mit der Folge, dass der Maßstab der unteilbaren Humanitas nicht mehr als von außen aufgedrängt, sondern als problemlösender Sprung aus der Selbstwidersprüchlichkeit dieser Form selbst erfahren werden kann. Und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, wenn man mit anderen Menschen spricht, dass man das tut, sich auf ihre Denkform einlässt, sozusagen sie auch von innen kennt und sich dann auch so mit ihnen diskutieren kann, sozusagen, dass man zeigt, dass sie sich von innen in Widersprüche bringt, die sich nur auflösen lassen, indem man sozusagen aus dieser Denkform selbst sich löst. Die Selbstwidersprüchlichkeit zeigt sich daran, dass es in der vom traditionellen Rassismus konstruierten Rangreihenfolge der Wertigkeit der Rassen immer einen bezeichnenden, durch die begriffliche Konstruktion notwendig verdeckten Bruch gibt. Denn auf der einen Seite setzt die Hierarchisierung voraus, dass alle Menschen einer bestimmten ursprünglichen kollektiven Identität angehören und dass zu dieser Zugehörigkeit eine ihnen von Natur aus zukommende Art zu sein entspricht. Auf der anderen Seite aber wird unterstellt, und das ist der Bruch, dass es Menschen gibt, die ganz und gar aus der Art gefallen sind, die also gar keine ursprünglich ihnen angemessene Art zu sein haben. Also zum Beispiel ich. Ja, ich finde nicht, dass ich eine ursprüngliche, mir sozusagen angeborene Art zu sein habe, sondern dass die sich verändert hat im Laufe meines Lebens. Und manchmal frage ich mich, was habe ich mit dem von, als ich 15 war, noch gemeinsam? Und das ist echt ganz schön schwer, das herauszufinden, ob es da noch was gibt. Diese Menschen gelten nicht als Angehörige einer Rasse, die aus einem gemeinsamen Ursprung sich herleitet, sind in diesem Namen dann auch nicht wirklich ein Volk. Sie sind auch nicht aus kontingenten Gründen aus der Art gefallen, etwa wegen schlechter Sozialisationsbedingungen, die verhindert haben, dass sie ihr rassisches Potenzial zur Entfaltung haben bringen können, sondern sie gelten in diesem Paradigma eben als Menschen, die von Grund auf existenziell einfach so, sie sind eben so, aus der Art gefallen sind, vom Wesen her nicht identisch sind und deswegen auch niemals resozialisierbar und integrierbar sind. Die historische Erfahrung, die zu diesem Postulat einer existierenden Gegenrasse, nicht mindere Rasse, nicht minderwertige Rasse, das ist ja der Bruch, sondern eine Rasse, die eben nicht Rasse ist, die historische Erfahrung, die dem zugrunde liegt, ist das nicht wegzuleugnende Faktum der politischen und wirtschaftlichen Emanzipation des frühen Bürgertums aus feudalständischen unmittelbaren Herrschaftsverhältnissen, die Emanzipation aus sogenannten Stammesverbänden oder, wie Marx sagt, aus der Bluturenge einschloss und die Idee des Mündigen, sich im Verein mit anderen selbstbestimmenden Individuums hervorbrachte, das in der Lage ist, sich mit anderen eben solchen Individuen, aus Freiheit Gesellschaft zu machen. Diese Idee der politischen und menschlichen Emanzipation von Herrschaft oder, wie Fromm es sagt, die Angst vor der Freiheit ist das Schreckgespenst, das mit der Setzung des rasselosen, aus Prinzip nicht identischen Menschen bekämpft wird. Aber diese Setzung des rasselosen Menschen, das ist der Selbstwiderspruch, also der Bruch und Selbstwiderspruch. Aber diese Setzung des rasselosen Menschen muss von dem Rassisten, der an seinem Paradigma festhält, in der Form bekämpft werden, dass er den rasselosen Menschen selbst wieder als eine spezifische Rasse setzt. Es muss ja nach diesem Paradigma alles Rasse sein, Natur sein. Und diese Rasse ist dann die semitische Rasse. Und dann setzt er eben diese semitische Rasse als in der Hierarchie der Rassen an die unterste Stelle. Das ist aber eigentlich ein Schein, denn eigentlich ist die nicht eine Rasse wie die anderen Rassen, ne, die sich nur sozusagen quantitativ von den anderen Rassen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit unterscheidet, sondern sie ist die Gegenrasse, die aus allem Rassischen, die dem Bruch mit allem, das sind die Menschen, die mit allem Rassischen im Bruch sind, ja, nichts Rassisches haben. Die kann man eigentlich nicht jetzt in eine solche Hierarchie einordnen. Das passiert aber, um diesen Widerspruch sich aus dem Kopf zu schlagen. Ne? Und die Menschen, die sich individuell und gesellschaftlich emanzipieren, im Rasseparadigma selber noch einordnen zu können. Dadurch eben kommt der Selbstwiderspruch zustande, der durch die Einordnung in das Kontinuum der Rangfolge der Rassen verdeckt wird. Der Widerspruch wird aber auch daran offensichtlich, dass gar nicht in Wirklichkeit Semiten verfolgt werden, sondern eben nur immer der Jude und nur der Jude, nicht etwa der Araber oder der Palästinenser oder so, als Paradigma des Nicht-Identischen verfolgt wird. Aber um der scheinbaren Konsistenz des Paradigmas willen, der Jude zur semitischen Rasse werden muss. Von dieser Form des traditionellen Rassismus unterscheidet sich der moderne Kulturrelativismus dadurch, dass er sowohl die Biologisierung der kulturell verschiedenen Identitäten als auch die Hierarchisierung der kollektiven Identitäten und darunter subsumierten Personen nach ihrer Wertigkeit strikt ablehnt. Die Hierarchisierung ersetzt er durch das Hierarchisierungsverbot, also durch das Gebot der multikulturellen Toleranz. Oder der das war eine andere Forderung dafür, Begriff dafür ist, der Forderung nach Achtung und Respekt vor fremden Kulturen als gleichwertig, wie immer sie auch beschaffen seien. Die Biologisierung ersetzt er durch die kulturalistische Argumentationsform, von der Form, wie sie Fichte bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts zur Verteidigung der organisch-deutschen Kulturnation in einem christlich-deutschen Staat in konservativ-revolutionärer Gegenstellung zur emanzipatorisch-revolutionären bürgerlichen Aufklärung in Frankreich entwickelt hat. Unter dem antirassistischen Kampf gegen den Rassismus versteht man auch unter Linken hierzulande zumeist bis heute eben diesen kämpferischen Einsatz für das Gebot multikultureller Toleranz, das die Abqualifizierung anderer Völker und Kulturen als minderwertig und in der modernen Zivilisation nicht überlebensfähig verbietet. Das ist zwar als Angriff auf den hierarchisierenden Rassismus der Nazis zunächst auch durchaus fortschrittlich. Zumal sich der Rassismus hierzulande, wie ich im ersten Teil meines Vortrages feststellte, mit jener modernen Mentalität der instrumentellen Rationalisierung verbindet, die alles, was der wirtschaftlichen und politischen Ausbeutung im Wege steht, beseitigt. Und diese Kombination führt dann sehr leicht zu der kaltschnäuzigen Schlussfolgerung, wenn die mit dem evolutionären Fortschritt nicht mitkommenden, unterentwickelten Völker von dem evolutionären Fortschritt der funktionalen Differenzierung oder wie das Zeug so heißt, an dem sie sich nicht angepasst haben, ohnehin hinweggefegt werden, dann ist es systemrational und fortschrittlich, auf ihre Belange keine Rücksicht zu nehmen, sondern zu stoßen, was ohnehin fällt. Kann ich da was dafür? Gegen diese üble Schlussfolgerung sagen sich die Leute dann, die so denken, ne? So nicht mein Ding, ne? Gegen diese üble Schlussfolgerung, die sich in allen völkisch-rassistischen Theorien des 19. Jahrhunderts schon wiederfindet, wendet sich die Forderung nach multikultureller Toleranz. Und das war in dieser Gegenstellung ein emanzipatorischer Fortschritt und moralisch vernünftig. Multikulturelle Toleranz zu fordern, musste in dieser Gegenstellung auch einschließen, die biologische Argumentationsform durch die kulturalistische zu ersetzen, die die Verschiedenheit authentischer kultureller Identitäten der Urvölker auf die kontinuierliche, nie unterbrochene Entwicklung dieser Völker aus einem ihnen gemeinsamen Ursprung zurückführt, zu dem wesentlich der besondere Erdboden, auf dem sie ununterbrochen sesshaft waren, die besonderen natürlichen Gegebenheiten ihres Lebensraumes, die akkumulierten Erfahrungen, die in Auseinandersetzung mit diesen natürlichen Gegebenheiten gewonnen wurden und über Generationen hinein gemacht wurden, und vor allem die besondere kulturspezifische Sprache, in der alle diese Erfahrungen gespeichert sind, gehören. Das ist das Fichtesche Paradigma, auf das man da eigentlich zurückgreift, vielleicht ohne es zu wissen. In der Gegenwart, also in dieser Gegenstellung war es vernünftig, aber in der Gegenwart ist diese Form des antirassistischen Kampfes, der nur ein prononcierter Kulturrelativismus ist, nicht nur überholt, weil die Konfliktlinie, in der sie ein begrenztes emanzipatorisches Potenzial hatte, keine Rolle mehr spielt. Wie ich schon sagte, der biologisch argumentierende Rassismus ist ebenso wie der rassistisch argumentierende Judenhass restlos diskreditiert und anderen Formen gewichen. Also er spielt keine Rolle mehr. Sondern sie hat sich unter den veränderten Verhältnissen sogar in einen kulturalistisch argumentierenden Rassismus und in dieser Form in eine ideologische Kampfmaschine verwandelt, die gegen die politische Emanzipation von gesellschaftlicher Herrschaft und das von politisch emanzipierten Individuen eingeforderte Recht auf individuelle Verschiedenheit, individuelle, nicht kollektive Verschiedenheit, auf individuelle Verschiedenheit und Nicht-Identität mit der besonderen Herrschaftsform, die sich jeweils authentische Kultur nennt, in Stellung gebracht wird. Das ist deshalb möglich, weil der Kulturrelativismus zwar im Unterschied zum traditionellen Rassismus die Gleichwertigkeit aller Kulturen behauptet, aber diese Unterscheidung ihrerseits auf einer elementaren Voraussetzung beruht, die dem hierarchisierenden Rassismus und dem egalisierenden Kulturrelativismus gemeinsam ist. Das ist die Annahme, dass Kulturen aus einem ihnen eigenen, unverwechselbaren Ursprung stammen, der ihr Wesen ausmache, und dass darin ihre unaufhebbare, Erdogan kürzlich, ne? Wer einmal immer Türke ist, ist immer Türke. Wer sich anpasst, begeht ein Verbrechen gegen die Menschheit. Also, das ist die Annahme, dass Kulturen aus einem ihnen eigenen, unverwechselbaren Ursprung stammen, der ihr Wesen ausmache, und dass darin ihre unaufhebbare und deshalb zu achtende Verschiedenheit begründet liege. Nur wird dieses Ursprungsgehäuse in das alle Menschen gleichermaßen eingeschlossen sind, beim Kulturalisten nicht biologisch, sondern eben kulturalistisch begründet. Es gilt nicht als, wenn man jetzt Briefe der kritischen Theorie verwenden würde, als erste, sondern als zweite Natur. Sonst aber sind beide Konstruktionen funktional äquivalent. Wenn wir einmal von diesem Unterschied der Forderung nach Achtung der Verschiedenheit absehen. Denn auch das kulturalistische Ursprungsgehäuse umschließt die Menschen total, identifiziert ihre Ursprungszugehörigkeit mit ihrem wahren Sein und negiert das Recht auf individuelle Nicht-Identität mit der Kultur. Und das kann man wirklich nur noch akzeptieren, wenn man vergisst, dass Kulturen auch Herrschaftsformen sind und nicht immer besonders fortschrittliche. Die Kultur wird zur wahren Natur des Menschen erklärt. Wer aus ihr als Nicht-Identischer herausfällt, verliert sein wahres Sein und verliert seine eigentliche Identität. Er wird zum vereinzelten Einzelnen, der im Sinne des ursprungsphilosophisch argumentierenden Kulturalismus eigentlich ein Nichts ist, ein Gar-Nichts. Keine Substanz mehr hat, keine Archetypen, kein kollektives Unbewusstes, ein Mensch ohne Sein, kein Hüter des Seins, ohne wirkliche Rasse, beziehungsweise heute ohne wirkliche Kultur. Es gibt in diesem Paradigma also denselben Bruch, qualitativen Bruch, wie im traditionellen Rassismus. Auf der einen Seite die Menschen mit echter Kultur, sie wurde früher Rasse genannt, auf der anderen Seite die davon abgrundtief geschiedenen Menschen ohne kulturelle Substanz, jene, die aus der kulturellen Ordnung gefallen sind, in der nach inkommensurablen Kulturen aufgeteilten Menschheit, die heimatlosen, nicht identischen Individuen. Als Prototyp dafür gelten auch in diesem Paradigma die Juden. Die kann es überhaupt nur geben, Juden, also das Bild vom Juden, ne? Also ich meine nicht den lebenden Menschen, sondern in dieser Gedankenform gibt es da ja etwas, was nicht aus einem Ursprung stammt. Und dieses Etwas, das nicht aus einem Ursprung stammt, das ist dann der Jude. Und das wird dann damit eben begründet, dass sie, die Juden, ja typischerweise ein Zersetzungsprodukt echter Völker sind. Die Juden sind ja ein Zersetzungsprodukt. Ne? Seit dem ersten Jahrhundert sozusagen ohne Boden, ja? Vertrieben, ermordet, über die ganze Welt verteilt, also über die damals bekannte Welt von den Römern verteilt und so weiter. Also ein zersetztes sozusagen Volk, das aufgehört hat zu existieren, aber irgendwie doch immer noch da ist. Also eigentlich kann es gar nicht mehr da sein, aber ist doch noch da. Also irgendwie gehört es ja gar nicht hin. Also es gibt es eigentlich gar nicht, was es da gibt. Oder es ist also ein Zersetzungsprodukt eines Volkes, das es mal gab. Sie sind durch Vermischung mit fremden Kulturen, ne? Also die lebten ja überall in Deutschland, Frankreich, Polen und haben sich damit den allen vermischt. Ja, sind sie eben sozusagen aus jeder Art gefallen. Sind keine echten Deutschen, keine echten Polen, keine echten Italiener, sondern sind einfach aus Vermischung mit allem entstandenen gar nichts. Also das bleibt eigentlich auch in diesem Paradigma enthalten, diese Grundfigur. Darf ich noch weitermachen? Oder muss ich Schluss machen?
Ein kleiner Hinweis.
Okay, also Sie sehen, schon der eine Punkt ist zu viel. Das ist aber bei mir immer so. Ich komme ja mit der Zeit nicht hin. Das war schon in der Schule so. Das einfach nicht geregelt. Ne? Und der Herr Lehmann hat mir gesagt, ich soll jetzt aufhören.
Ein bisschen die Zeit im Auge.
Ja, ich soll jetzt ein bisschen die Zeit im Auge haben. Das heißt also, mach mal Schluss. Das frage ich ja auch ganz höflich. Ich meine, das ist ein unheimlich netter Kerl. Ne? Also ich wollte ihn jetzt auch gar nicht anfangen. Oder so. Soll ich noch ein bisschen weitermachen oder wollen wir Schluss machen? Wie gesagt, ich werde das sowieso veröffentlichen. Sie können es alles ganz in schriftlicher Form nachlesen und ich werde das natürlich auch mit den anderen Kapiteln, ich werde die Kapitel noch dazu schreiben, das wird noch ein Kapitel geben über die Wertkritik und Antisemitismus, über Religion, also Islam, Christentum und Antisemitismus und über Antinationalismus und Antisemitismus, also das sind so die vier wichtigen Punkte, die ich glaube ich in der heutigen Zeit mal aufgegriffen werden müssen und im Sinne der kritischen Theorie durchgedacht werden müssen. Und wir haben hier leider schon 11:30. Es ist eigentlich ein Seminar erforderlich, um dieses Thema mal durchzuarbeiten. Aber wie ich die Lage hier an der Universität so sehe, gibt es keinen Soziologen, der das macht.
Das stimmt nicht.
Bitte? Mediale Organisationssoziologie und funktionale Differenzierung. Ne? Fortschritt durch Evolution, durch Systemrationalität und so weiter. Oder passt das irgendwie nicht rein? Dieses Nicht-Identische, ne? Was dann nicht so dazugehört. Und deswegen habe ich mich auch sofort bereitet, diesen Vortrag hier zu machen. Aber anderthalb Stunden sind eben zu kurz. Ja, wie gehen wir denn jetzt, wie gehen wir weiter? Soll ich noch ein bisschen dazu sagen oder möchten Sie lieber ein bisschen diskutieren?
Letzteres.
Bitte?
Letzteres.
Letzteres. Gibt es Gegenstimmen? Keine. Ja, dann mache ich mal Schluss und dann diskutieren wir noch ein bisschen.
Dann bleibt mir an dieser Stelle erst einmal...
Halt. Dirk Klemann will noch was sagen.
Nein, er will sich nur einmal
für die
Worte, die du für mich hier übrig hattest, bedanken,
sondern danke.
Für deinen Vortrag insgesamt möchte ich mich bedanken. Genau, und wir haben dann jetzt noch ein bisschen die Gelegenheit zu diskutieren bzw. Nachfragen zu stellen. Nochmal bitte mit dem Hinweis der Rücksichtnahme auf
die... Wenn ich das noch sagen darf, ich werde heute Abend zur Podiumsdiskussion kommen, also ich bin ja nicht auf dem Podium, aber ich werde da sein. Und wenn die Zeit zur Diskussion zu knapp ist und die Organisatoren dieser Veranstaltung das genehmigen, dann bin ich auch gerne bereit, da noch mich an der Diskussion zu beteiligen und alle denkbaren Fragen zu beantworten, wenn ich das kann. Manches wird mir, also ich bin ja auch nicht allwissend, also manchmal muss ich auch passen. So. Ja.
Ja, ich habe eine Nachfrage. Und zwar korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Du hast den Antisemitismus im Kern als einen Affekt beschrieben. Also eine bestimmte.
Den Antisemitismus nicht, den Judenhass.
Den Judenhass?
Ja.
Der, genau. Und ich habe nicht ganz verstanden, wie du das begründest. Also woher kommt dieser Affekt und warum äußert er sich so als Judenhass?
Das habe ich nicht begründet. Das habe ich nicht begründet. Ja, das ist völlig richtig. Das habe ich in dem Vortrag nicht begründet, sondern vorausgesetzt. Ich konnte die Begründung nicht liefern. Das hatte ich mir sehr überlegt. Ich hatte auch schon ein ganzes Kapitel darüber geschrieben. Aber dann habe ich festgestellt, das lässt sich in anderthalb Stunden nicht auch noch in den Vortrag reinbringen und habe das Ganze erstmal gestrichen. Das wird in der schriftlichen Formulierung dann auch wieder aufgegriffen werden. Also meine Idee dazu war, das zurückzuführen auf diesen sehr tiefen Affekt auf die Konstitution des Christentums im Abendland, die sich etwa in der Form, wie das Christentum heute existiert, in der Zeit zwischen 300 und 400, also in der Zeit der Kirchenväter, nachdem das Christentum Staatsreligion in Rom geworden war, zurückführen lässt. Das Christentum begann eigentlich als eine jüdische Sekte, als eine jüdische Jesus-Sekte und hatte sich dann bis ins 3. Jahrhundert oder bis ins 4. Jahrhundert mit Augustinus, dem war die Entwicklung abgeschlossen, zu einer antijüdischen, monotheistischen Religion entwickelt. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass das Christentum Staatsreligion geworden ist und jetzt eine Formierung der Religion, ideologische Formierung, Umarbeitung der Religion,
stattfand, die diese Liaison, innige Verbindung mit Staat und Herrschaft glaubensmäßig vernünftig erschienen und angemessen erschienen ließ. Bei dieser Konstitution, in dieser Formulierung gibt es, in dieser Konstitution gibt es dann Denkformen, die mit dem Judentum in, überhaupt nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Das ist also, ich weiß nicht mehr, in welchem Konzil das jetzt gemacht, festgesetzt worden ist, dass Jesus Gott und Mensch in einer Person ist. Ist das das Konzil von Nicea gewesen? Weiß das jemand? Also, ja, ne? Ich glaube schon. Also, irgendwann ist das eben dogmatisch beschlossen worden, dass Jesus Gott und Mensch in einer Person ist. Und damit ist sozusagen die qualitative Differenz, die im Judentum unüberschreitbar ist, zwischen Gott, ja, der unendlich, indefinit ist, unbestimmbar ist, und dem Menschen als endliches Wesen, zunichte gemacht worden. Denn es gibt einen, paradigmatisch einen, der ist beides in einer Person. Das ist für das Judentum absolut unannehmbar. Übrigens, das hat das Judentum mit dem Islam gemeinsam. Da ist von der Dogmatik her auch eine strenge, absolute Trennung zwischen Gott und dem Menschen vorgesehen. Also kein Mensch kann Gott sein und es gibt nur einen Gott und der ist Gott und Allah ist sein Prophet, aber leider nur Allah. Dann gibt es ein Problem, ne? Was macht, dass die Kommunikation mit anderen praktisch ausschließt. Also in diesem Punkt gibt es dann aber doch eine größere, gibt es, ist von der Dogmatik her der Islam nicht so in Gegenstellung zum Judentum wie das Christentum, aber dieser Unterschied wird dann wieder relativiert, indem Allah so eng mit, indem Mohammed so eng mit Allah liiert wird sozusagen, weil es nur einer ist und Allah als derjenige gilt, der wirklich das wahre, unverfälschte Wort Gottes niedergeschrieben hat, was eigentlich gar nicht sein kann, wenn er Mensch ist. Wie soll ein definitiver, begrenzter Mensch sozusagen die Unendlichkeit rein verstehen? Das ist auch wieder ein Selbstwiderspruch. Also wird er eigentlich implizite vergöttlicht, aber nicht direkt in der Dogmatik. Das ist ein kleiner Unterschied, ne? In dem Christentum wird er richtig dogmatisch gesetzt. Jesus ist Gott. Im Islam passiert es indirekt durch diese Behauptung, es ist das unverfälschte, wahre Wort Gottes, ohne Abstriche. Das ist ein Zug, der mit dem Christentum überhaupt nicht verbindbar ist. Und damit verbindet sich die Vorstellung, dass durch das Christentum das Judentum endgültig und ein für alle Mal abgelöst worden ist. Also, dass das Christentum ist das neue Israel, dass das alte Israel abgelöst hat und das alte Israel hat keine Existenzberechtigung mehr, ja, weil es im neuen Israel aufgehoben ist. Und diese Vorstellung verbindet sich, und diese Vorstellung, dass das alte Israel im neuen Israel, also im Christentum aufgehoben ist, wird dogmatisch so konstruiert, dass dieser Gott, der gleichzeitig Mensch in einer Person ist, sich geopfert hat. Das kennen Sie doch alle. Sie waren doch alle mal katholisch, ne? Oder evangelisch oder so. Nein? Meistens werden die Leute ja noch getauft. Ja. Gut. Ich bin da vielleicht nicht so auf dem Laufenden. Also, die verbindet sich bei Augustinus ja und bei den Kirchenvätern mit der Vorstellung, dass dieser Mensch, Gottmensch, sich aus Freiheit geopfert hat, sein Leben geopfert hat, zur Vergebung der Sünden aller, und damit der Dualismus sozusagen, die Unversöhntheit zwischen Gott und Mensch aufgelöst worden ist. Ein für alle Mal hat er sich geopfert, hat er sich hingegeben und ist, was eigentlich nur ein Gott kann, wieder auferstanden. Und zwar glorreicher, herrlicher wieder auferstanden, mit verklärtem Leib wieder auferstanden, als er zuvor gestorben ist. Und dieser Opfergang musste sein, nur durch das Opfer des eigenen Lebens, durch die Bereitschaft zum Tode und die Selbsthingabe kann der Mensch erlöst werden. Doch diese Vorstellung, der das durch die Bereitschaft zum Tode, durch die Bereitschaft zum Opfer die Menschheit erlöst werden kann, ist eine ganz antijüdische Vorstellung. Auch die Vorstellung, und damit verbindet sich ja dann im Christentum der Glaube, dass die Erlösung gegenwärtig in der Welt ist. Also mit dieser Erlösung, die Jesus Christus durch seinen Opfergang und seine Wiederauferstehung in ist die Menschheit ein für alle Mal erlöst, und die Erlösung ist gegenwärtig in der Welt. Egal wie die Welt beschaffen ist, wie die Herrschaftsverhältnisse beschaffen sind, ja, durch diesen einmaligen historischen Vorgang ist die Menschheit erlöst im Glauben an Jesus Christus. Nur im Glauben an Jesus Christus ist die Menschheit erlöst. Das ist natürlich eine merkwürdige Vorstellung, sowohl die Vorstellung des Gottmenschen als auch die Vorstellung, dass durch seinen Opfergang die Menschheit ein für alle Mal erlöst ist und auch jetzt, egal wie die Verhältnisse beschaffen sind, die Erlösung in der Welt ist, wenn sie nur glauben und im Glauben Jesus Christus nachfolgen, das heißt auch zum Opfergang bereit sind.
Das Stichwort Affekt nochmal aufnehmen, das war die Frage.
Ja, ich will das gerade sagen. Und in dieser Konstitution ist sozusagen der Christgläubige muss den Juden, der nicht glaubt und sich dem widersetzt, zutiefst ablehnen. Der Christgläubige geht ja davon aus, dass das Heil schon in der Welt ist, dass das Heil schon gegenwärtig ist, dass man, wenn man nur zum Glauben finden würde, im Heil wäre. Und deshalb ist es abgrundtief böse, sich gegen dieses Heil zu verstocken. Ja, und der Christ, der so glaubt, kann einfach nur denken, da muss es doch etwas in diesen Menschen geben, dass sie vom Sein her, von sozusagen ihrem Wesen her, gegen das Heil verstockt, gegen die doch schon in der Welt seiende, ein für alle Mal erlöste Welt. Sie wollen einfach nicht daran teilhaben. Das kann man überhaupt nicht verstehen. Ja, was sollen wir noch machen? Ja, weg damit oder so. Verstehen Sie, durch diese Glaubensform ist eine abgrundtiefe Nicht-Identität, eine abgrundtiefe Bruch da, der für den Christen einfach es ist unverstehbar, warum die Juden sich so verhalten, ne? Warum sie sich dem Heil widersetzen, warum sie sich der Erlösung widersetzen. Für den Juden umgekehrt ist das doch so, dass die Erlösung platter Unsinn ist. Also die sind unterdrückt, und gerade von denen, die glauben, die jetzt ihnen immer erzählen, dass das Heil schon in der Welt ist, werden sie zu Knechten gemacht, zu Dimmis gemacht und so weiter. Aber für die, die glauben, dass das Heil in der Welt ist, ist eben genau diese Knechtschaftsstellung sozusagen die Strafe für die Verweigerung, ans Heil zu glauben. Sie bestätigen sich sozusagen ihr Seelenheil am Unheil der Juden, das sie aber durch ihren Glauben selber hervorrufen. Und ich glaube, in dieser Konstellation ist dieser ganz abgrundtiefe Hass auf die Juden entstanden, denn dieser Glaube ist ja nicht etwas, was eine reine Kognition ist. Der Glaube durchzieht ja sozusagen, ist ja libidinös besetzt, der ergreift ja den ganzen Menschen, wenn man richtig feste glaubt, ja. Und da lässt man nicht mehr mit sich reden. Nehmen Sie nur den Satz von Johannes. Das Wort ist in der Welt, sagt er den Juden in 8. Das Wort ist in der Welt. Das Heil ist in der Welt. Und ihr nehmt es nicht an, obwohl Gott in die Welt gekommen ist, um euch zu erlösen. Nehmt ihr es einfach nicht an, sagt Johannes. Und dann sagt er, ihr müsst vom Teufel sei. Es gibt keine andere Erklärung. Ihr müsst die Söhne Satans sein, sonst würdet ihr das Wort annehmen. Und da ist doch eigentlich die Erklärung für den Affekt schon im Evangelium selber direkt ausgesprochen. Glauben Sie dem Johannes, sind für die Juden, die Söhne des Teufels. Was macht man mit dem Teufel? In Saudi-Arabien wird er jedes Jahr gesteinigt. Beim Opferfest. Da, wenn die da um den großen Stein herumwandern, dann steinigen die mal den Teufel. Ihr seid die Söhne des Teufels. Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende historische Entstehung für diesen sehr tief sitzenden Affekt. Und das kann man auch wieder nur verstehen, wenn man also diese Liaison des Glaubens, des Christentums und auch des Islam mit gesellschaftlicher Herrschaft versteht. Das ist nicht nur eine Religion. Ja? Das ist eine Legitimation von Herrschaftsformen durch Religion. Und damit wird durch die Religion auch die Herrschaft libidinös besetzt. Und was dazu nicht, dass sich da nicht einfügt, dazu nicht passt, muss weg. Und das ist so im 3., 4. Jahrhundert in dieser religiösen Form erschaffen worden, in Europa. Aber das habe ich nicht mehr schreiben können. Verstehen Sie, das wäre noch mal ein Vortrag gewesen. Ein eigenständiger Vortrag.
Also die Frage schließt sich hier unmittelbar an diese Affektbestimmung an. Ich weiß nicht, ob das jetzt von Adorno und Horkheimer stammt, ich gehe mal davon aus. Antisemitismus sei eine falsche Projektion sozusagen der Emanzipation. Ich habe da jetzt verstanden, um Kapitalismus und sowas und politische Systeme zu retten. Dann war gesagt worden, Antisemitismus sei eine Rationalisierung des sogenannten Judenhasses. Da so erstmal aus meiner Sicht Antisemitismus irrational ist, frage ich mal, inwiefern der Begriff Rationalisierung jetzt hier, inwiefern der definiert ist und was das jetzt in dem Sinne mit Rationalisierung des Judenhasses zu tun hat.
Ja, Rationalisierung meint, dass man mit rationalen Argumenten den Hass begründet. Und das rationale Argument, das man seit dem 19. Jahrhundert verwendet, ist eben der Versuch, den Hass auf Rassekategorien, also auf die damals aufkommenden pseudonaturwissenschaftlichen Rassekategorien, den Darwinismus zurückzuführen. Es gibt also in der ganzen Natur einen Kampf zu überleben. Es gibt verschiedene Arten, die gegeneinander kämpfen. Ja, der Tüchtigere überlebt. Und so sei das eben auch in der menschlichen Gesellschaft. Also diese Denkform wird dann übertragen. Marx behauptet das umgekehrt. Also der Darwinismus ist eigentlich eine Projektion der Konkurrenzsituation in der bürgerlichen Gesellschaft auf die Natur. Aber eine Projektion, die dann fruchtbar wird, sozusagen einiges erklären kann und wird dann rückprojiziert wieder auf die bürgerliche Gesellschaft, um die bürgerliche Gesellschaft als natürlich zu rechtfertigen, zu rationalisieren, die sie gar nicht ist. Sie ist natürlich nicht die natürliche Gesellschaft, aber sie dann sozusagen als natürlich, als Natur erscheinen zu lassen, weil es in ihr ja so zugeht wie in der Natur. Ja, es gibt nicht Arten, aber es gibt Gesellschaften, Standorte und so weiter, die konkurrieren gegeneinander. Ja, und auf den Standorten gibt es verschiedene Typen, hellhäutige, dunkelhäutige, blauäugige und so weiter, glatzköpfige und so weiter, ich weiß auch nicht. Also Leute jedenfalls, die sich unterscheiden und unterschiedliche Intelligenzquotienten haben. Der eine hat eine höhere als der andere und so weiter. Glauben die sagen, also das sind eben spezifische Rasseeigenschaften. Und dann gibt es eben diese besondere Rasse, können Sie auch schon noch bei C.G. Jung nachlesen, die eben, C.G. Jung sagt da zum Beispiel an dieser Stelle, was kann ich denn eigentlich dafür? Ich bin doch eigentlich gar kein Rassist und ich bin auch kein Antisemit, ich bin Völkerpsychologe, ich beschreibe eben die Eigenschaften der verschiedenen Völker, wie sie sind. Ja, ganz naturwissenschaftlich sozusagen, ganz positivistisch korrekt behauptet er. Und die Juden sind eben so, wie sie sind. Ja. Die haben eben so einen zersetzenden Intellekt. Ja? Die haben eben keine Archetypen. Ja? Das ist eben so. Man kann ich doch nichts für, bin ich doch kein Rassist. Ne? Und begründet sozusagen, versucht also sozusagen in ganz positivistischer Manier, also im Gestus eines Positivisten, der nur Tatsachen beschreibt, ja? Seine eigene Abneigung gegen die Psychoanalyse, zu der er in Konkurrenz steht mit seiner analytischen Psychologie, die er im Nationalsozialismus germanische Seelenheilkunde nennt. Also die er ausschalten will, versucht also diese Ausschaltung, da können Sie das sehen, so zu begründen, dass er sagt, meine Psychologie ist Ausdruck der germanischen Natur und C.G. Jung und Freuds Psychologie ist Ausdruck der jüdischen Natur. Und das ist eben so, und dann eben sagt, und ihr Deutschen müsst eben sehen, welche dieser Psychologien euch lieber ist, zu euch besser passt. Also, es wird, was hier passiert ist, der Hass, die Abneigung hier gegen die Psychoanalyse, die als jüdisches Produkt gesehen wird, wird nicht als Hass oder Abneigung dargestellt, das wäre doch irrational. Dann wäre der Mann doch nicht als Wissenschaftler akzeptabel und so weiter. Sondern er muss diesem Hass eine vernünftige Form gießen, in eine akzeptable Form gießen, die alle annehmen können. Und das geschieht in dieser Zeit eben in dieser Begrifflichkeit, dass man sagt, die ist Ausdruck einer jüdischen Natur und das ist Ausdruck einer germanischen Natur. Und jetzt entscheidet bitte, welche Psychologie euch besser passt. Und dann geht in die Therapie, die für euch besser geeignet ist. Das hängt eben von eurer Natur und von eurem Sein ab. Ja, können Sie sich dann in dieser historischen Situation, können Sie doch voraussehen, wie sich die Deutschen entscheiden werden. Ne? Das braucht er doch gar nicht mehr zu sagen. Das kalkuliert er doch ein. Das nennt man eben Rationalisierung. Man hat einen Affekt, aber der Affekt wird nicht selber durchgearbeitet, so dass man versteht, wie ist er wirklich zustande gekommen, was hat er wirklich mit den Verhältnissen zu tun, und so, dass man sich davon lösen kann, sondern der Affekt wird einfach als eine Gegebenheit gesehen, gesetzt sozusagen, hingenommen. Ich bin eben so, wie ich bin, und so wie ich bin ich auch gut, du bist okay, ich bin okay und so weiter. Ja, und dann wird der Verstand benutzt, dieses So-Sein selber zu rechtfertigen mit scheinrationalen Argumenten, die das eigene So-Sein, so wie man eben ist, allen als vernünftig und gut erscheinen lassen. Manchmal in Diskussionen sagen mir Leute, wieso kritisierst du das? Ich denke doch auch so. Ja und? Kannst du auch falsch denken, ne? Bist du das Sein der Welt? Ha? Bist du die Vernunft? Ja, also so dieser Gestus, ich denke auch so, da muss es doch gut sein, da muss es doch richtig sein. Ha? Was bildest du dir ein? Verstehen Sie? Das sind die Leute, die können gar nicht anders als rationalisieren. Die können ihren Intellekt nur zur Rationalisierung benutzen. Ja.
Ich habe so ein bisschen die undankbare Aufgabe, immer mal wieder auf die Uhr zu schauen. Und wir haben es kurz vor 12.
Ja, aber lass doch mal den Herrn.
Genau, der Herr hatte sich noch gemeldet. Das will ich sicherlich nicht übergehen, nur mit dem Hinweis versehen, sich ein bisschen kurz zu fassen, weil wir gleich
dann... Danke. Habe ich jetzt gerade auch gemerkt, dass ich zu lange bin. Ja.
Viertel nach den nächsten...
Danke. Ich, Selbstkritik,
mehr... Ich will doch gar nicht so lange machen.
Mache ich jetzt über ganz kurz.
Okay, ja. Ich will doch gar nicht so lange machen. Zwei Punkte zu Ihrem ersten Teil. Ihre Ausführungen, ich fand es gut, dass Sie auch auf den Antisemitismus der Linken hingewiesen haben. Ja. Gab es ja teilweise schon leider, muss man sagen, auch in der KPD, teilweise auch heute in der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Ich nenne nur so Mitglieder der Linksfraktion an der Gaza-Flotte auf türkischen Schiffen.
Ach, schrecklich.
Und anderen. Aber noch ein zweiter Aspekt. Würden Sie zustimmen, dass man in den Kategorien der politischen Ökonomie sagen kann, dass der Antisemitismus eine Entwicklung vollzogen hat? Einerseits sozusagen der sogenannte Wucherer.
Ich habe das jetzt nicht verstanden.
Also einerseits der sogenannte Wucherer, die jüdische Krämerseele, der sozusagen den Schuldner ins Unglück stürzt, also die Ebene sozusagen der einfachen Zirkulation von Ware und Geld. wo sozusagen der unbegriffene Geldfetisch sozusagen personalisiert wird auf den Juden. Ja. Zweitens im Nationalsozialismus, der unterschieden hat zwischen dem schaffenden Kapital, also dem guten Kapital, und dem raffenden Kapital, also dem jüdischen Kapital. Das dann hinterher durch Zinsknechtschaft den Unternehmer und den Arbeiter in den Würgegriff genommen hat. Also sozusagen der Kapitalfetisch sozusagen, der personalisiert wird auf den Juden. Auf den Juden,
ja.
Man kann es ja vielleicht sogar bis heute irgendwo sehen, in manchen verkürzten wie unbegriffenen Kritiken gegenüber dem Finanzkapital, wobei natürlich jede Kritik am Finanzkapital antisemitisch ist, um Gottes Willen. Aber wenn es eine verkürzte Kritik ist, dann wird es sicherlich schon in der Entwicklung sozusagen vom unbegriffenen Geldfetisch zum unbegriffenen Kapitalfetisch bis zur heutigen falschen und verkürzten Schlussfolgerungen über das Finanzkapital irgendwo zu sehen. Da sehe ich sozusagen eine Entwicklung. Deshalb meine Frage an Sie, würden Sie dem so zustimmen?
Ja, ich würde dem so zustimmen. Ich meine sogar, ich habe darüber auch, als ich diesen Text schrieb, ich hatte ja noch der nächste Abschnitt wäre der gewesen, darauf einzugehen. Wird er sein, darauf einzugehen? Das sage ich jetzt also sehr vorläufig. Ich glaube, dass zurzeit eine Entwicklung im Gange ist, auf der linken Seite, die sieht so aus, dass man also diesen Unterschied zwischen raffendem und schaffendem Kapital, dass man das, man weiß also, dass das eine rechtslastige Kapitalismuskritik ist. Das hat man begriffen und das wird man nicht wieder aufnehmen. Was also sich auf der linken Seite jetzt entwickelt, ist, glaube ich, eine Kritik des Geldsystems. Und die ist etwas anders gelagert. Also man geht also jetzt, vielleicht ist es Taktik, vielleicht ist es bewusstlos, auf dieser Spur zu verfahren. Man wird also jetzt wahrscheinlich so verfahren, dass man sagt, es ist das Privateigentum, und der Äquivalententausch als solcher, also das Geldsystem als solches, dass das Unheil ist. Und da die Entstehung von Privateigentum und Geld, vom Geldsystem mit dem republikanischen Nationalstaat der Französischen Revolution und so weiter verbunden ist, ist auch der Nationalstaat zusammen mit dem Privateigentum und dem Tausch das Unglück als solches. Und das ist zunächst mal eine falsche Generalisierung. Wenn man Marx kennt, dann ist das purer Unsinn, weil es ist ja nicht der Äquivalententausch als solcher das Unsinn. Es wäre ja schön, wenn wirklich Äquivalente getauscht würden, sondern es ist ja so, dass der Äquivalententausch ein realer Schein ist, unter dem in Wirklichkeit was ganz anderes stattfindet, nämlich Ausbeutung, Mehrwertaneignung und so weiter. Und das ist die Krux. Und es ist ferner die Krux, dass der Tausch aber nicht anders kann. Also wenn einmal Geld existiert, dann kann es sich nicht anders weiterentwickeln und erhalten, indem es ins Kapital umschlägt. Das ist das Problem. Aber es ist nicht eigentlich das Eigentum das Problem, sondern das Problem ist, dass es sich nicht erhalten kann, ohne umzuschlagen. Man müsste also eine Form des Eigentums, wenn man sich von Herrschaft emanzipieren will, eine Form des Eigentums finden, die kein Privateigentum ist, aber doch Individualität ermöglicht, ja, und diesen Umschlag verhindert. Also diesen Umschlag unmöglich macht. Was also das Rätsel der Geschichte ist, sozusagen, würde ich sagen, das zu ermöglichen, darauf hinzuarbeiten. In dieser Linken wird aber jetzt geradezu Umgekehrtes gemacht. Es wird falsch generalisiert. Es wird dieser Springpunkt vergessen gemacht, dass es auf diesen Umschlag ankommt. Ja? Und es wird dadurch möglich, auch diese Differenz zwischen dem völkischen Nationalismus, der in Gegenstellung zum republikanischen Nationalismus steht, der ja eigentlich fortschrittlich war, emanzipativ war, die politische Emanzipation wollte in der Französischen Revolution, in der amerikanischen Revolution, auf einen Leisten zu schlagen, mit dem völkischen Nationalismus, ja, der ja ein reaktionärer Nationalismus war. Dieser Unterschied wird völlig negiert. Es ist der Nationalismus als solcher. Und es ist das Geldsystem als solches. Sieht erstmal ganz gut aus, ne? Kann man dann mit der Tauschwertkritik verknüpfen. Es ist der Tauschwert, ne? Das Vermitteln, das Raffen, wie Sie gesagt haben, als solches. Nicht das Kapital, nicht der Umschlag.
Das denkt man sich vielleicht insgeheim, sagt es aber nicht, weiß ich nicht, warum man das so macht. Und dann sieht es eben wirklich so aus, man muss eben so Geldsystem abschaffen, unmittelbarer Tausch und so weiter. Und dann wird das ganze Zeug im Endeffekt ziemlich reaktionär, hat aber den Vorteil, dass man dann so weitergehen kann, dass man sagt, ja, und wer sind die führenden Nationen, also wer sind unter den Nationen, die den Nationalismus hochhalten, und wer sind im Geldsystem die führenden? Sie kennen die Antwort, ne? Die USA. Und wer führt im Moment die aggressivsten nationalistischen Kriege? Israel in Verbindung mit den USA. Und dann kann man also durch diese falsche Generalisierung den Bogen so kriegen. Und muss vom raffenden Kapital gar nicht mehr reden. Intelligent, ne? Auch Rationalisierer sind durchaus intelligente Leute. Sehr intelligent. Das ist eine ganz intelligente Form. Sozusagen einer antisemitischen Israel, einer judenhasserischen Israelkritik. Mit linkem Jargon.